Hallo, mein Name ist Mio, ich bin Soul-Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modus Mio. Mir gegenüber sitzt wieder Magnus Landsberg. Und für diejenigen, die neulich noch nicht reingeschaltet haben, einmal im Schnelldurchlauf, wer bist du, was machst du und warum und was machst du bei dieser Produktion mit und so weiter. Oh Gott, grammatikalisch grenzwertig, egal.
Ja, hallo. ich heiße Magnus, ich spiele Gitarre, mache das auch beruflich in Hamburg seit einigen Jahren und ja, habe da eigentlich immer so ganz viele kleine Bands angeschoben, irgendwie viel gemacht, auch eigentlich ziemlich viele unterschiedliche Sachen. Und bei dem Mio-Album habe ich Gitarre gespielt und Songs mitgeschrieben und ja, irgendwann war ich in so einer Co-Produzentenrolle, einfach glaube ich, weil ich an so vielen Sachen mitgearbeitet habe und dann...
Das hat sich irgendwie so ergeben.
Genau, ich glaube, ja. An so einem gewissen Punkt hatte ich dann mit dir gemeinsam eine ganz gute Vorstellung, wo das hingehen ja. soll. Und dann hat sich das so entwickelt und habe ich relativ viel gemacht am Album.
Heute sprechen wir über das Lied Easy, das ich gar nicht mitgeschrieben habe. Sondern du alleine. Aber das Lied fand ich so toll und passte wie Faust aufs Auge, dass ich mich da jetzt nicht irgendwelchen Eitelkeiten hingegeben hätte, die man ja so als Musiker oder Künstler manchmal haben kann und dann vielleicht sagt so, boah, ich will doch aber eine glaubwürdige Künstlerin sein. Ich kann doch nicht einfach ein Lied nehmen, was ich gar nicht mitgeschrieben habe. Aber das war in dem Falle total egal. Und genau, und deswegen würde ich das toll finden, wenn du einmal kurz ein bisschen auch was über das Stück erzählst.
Ja, das ist für mich, glaube ich, gar nicht so einfach. Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass wir so über das Thema gesprochen hatten des Stückes.
Ja, also wir hatten darüber geredet, über dieses, also das Working hard to make it look easy kam nicht in dem genauen gleichen Wortlaut, aber so in der Art drumherum haben wir so ein bisschen drüber gesprochen als Thema und dass man halt einfach die ganze Zeit so am Hustlen und Worken ist. Und man dabei möglichst fresh und mühelos aussehen soll. Und darüber hatten wir irgendwie gesprochen. Und ich glaube, am nächsten Tag warst du unterwegs zu einer Songwriting-Masterclass, die du eh an diesem Wochenende gemacht hattest. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin hattest du mir dann erzählt, hast du das Lied geschrieben. Im Auto, im Kopf und trommelnd und singend oder so. Als Sprachnotiz.
Oh, das stimmt. Also du kennst, ich weiß auch, dass du auch die Sprachnotizen kennst.
Ja.
Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme weiß ich noch nicht,
ob man die jemandem
zeigen kann. Weil das ist schon ganz schön peinlich. Ich weiß halt, dass das einfach ein großes Thema für uns war, dass wir schon ein bisschen geschrieben hatten gemeinsam und dass einfach sich alles nicht so super leicht von Anfang an anfühlte. Also es wurde dann mit jedem Song besser, aber das Musikbusiness und das war, glaube ich, auch für dich einfach ein großes Thema, dass das Musikbusiness irgendwie, ja, genau, einem so viel abverlangt und irgendwie manchmal eben, gerade auch dann, wenn man es besonders gut macht, dann denken die Leute, es ist so mega leicht.
Ja,
also man
das ist auch immer noch ein Thema. Also das ist halt, ich glaube, für die Leute, die zuhören, die wollen ja manchmal auch so ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören. Und es ist ja bei Vibe nicht so, nur weil irgendwas gut aussieht bei Instagram, dass das möglichst leicht ist. Also jedes Foto, was gut aussieht, heißt nicht, dass man in natürlicher Pose irgendwo so stand und so weiter. Und deswegen war und ist das tatsächlich auch einfach immer noch ein großes Thema.
Total. Und für mich war aber zu dem Zeitpunkt, das muss dann wahrscheinlich so November letzten Jahres gewesen sein oder so, da hatte ich mit dir schon ein paar Songs geschrieben und da muss ich mich auch total bedanken, dass es so für mich auch ein Startschuss war, dass ich gemerkt habe, da ist was in mir. Ich hatte das schon mal früher, also als ich früher an der Hamburg School of Music irgendwie meinen Abschluss gemacht habe, da habe ich eigentlich viel für die Bands geschrieben, wo ich so gespielt habe. Ich habe halt nie selber gesungen oder so, habe aber auch damals in meiner ersten Schulband und so in meiner Heimat irgendwie Sachen geschrieben und das war total normal und ich glaube, das war, weil ich so sehr versucht hatte, auch als Musiker zu arbeiten, als Gitarrist, war das ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich hatte dann mal selber als Singer-Songwriter einfach, um das mal auszuprobieren, eine CD gemacht und da dann noch erstmalig mal wirklich selber gesungen.
Und machst jetzt dein zweites Album fertig.
Und du träumst davon, Berlin wird alles richten. Was viel zu lang davon kann und sich sonnt. Im Lichte zweifelhafter Schlachtgeschichten. Ich kann ja mal vorbeikommen. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ich würde dir gern folgen. Doch ich verstehe nichts von Berlin. Klar will ich dahin, wohin alle Leute fliehen. Ich würde dir gern folgen. Doch ich komm da nicht mehr mit.
Aber du hattest mich, glaube ich, dann auch so ein bisschen auf diesen Pfad gebracht von irgendwie das Songwriting, das scheint dir doch irgendwie zu liegen. Und das, Es war wirklich auch so, dass es für sich für mich nicht so anstrengend angefühlt hat. Also so, ich fand es eigentlich immer ganz entspannt und dachte so, okay, es ist eigentlich jetzt so, ich mach das so gerne. Da habe ich, also ich kann nicht leugnen, dass manchmal Musik machen auch wirklich Arbeit ist. Also wenn du mit irgendeinem Künstler spielst, dann hast du die ganzen Songs vorbereitet, nur für einen Gig irgendwie x Songs und dann
fährt man noch 300 Kilometer irgendwo hin. Dann fährt man,
genau. Ja. Und dann ist der Gig vielleicht nicht ganz so cool, wie man sich das erhofft hat. Oder ich habe zum Beispiel auch schon mehrfach für einen relativ bekannten Sänger gespielt, aber immer in so Konstellationen, dass ich Teil von so einer Band bin oder so und er kommt dahin und ich habe mich bestimmt schon 3 oder 4 Mal bei ihm vorgestellt.
Oh, man wird jetzt gerne wissen, wer das ist, aber ich glaube, das können wir an der Stelle nicht auflösen.
Also besser nicht, ich glaube, das ist auch nicht so unüblich, also du kommst halt irgendwo hin, du hast eine gute Band, du begrüßt alle.
Das hatte ich bei Speeches ja auch passiert, also erzählt, mir passiert das ja auch ständig und ich bin ja bei weitem nicht bekannt. Das ist damit, glaube ich, manchmal gar nicht
genau, zu tun. Genau, und dann bist du hinterher so zu Hause und denkst so, okay, ich habe ihm weder meine Handynummer gegeben, noch habe ich mal jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie super viel erreicht habe. Also ich habe 5 Tage ein paar Songs gelernt und habe die gut vorbereitet, habe die jetzt einmal gespielt und vielleicht werde ich sie nie wieder spielen. Und bei Songwriting war es plötzlich so, okay, das ist mega entspannt, das fühlt sich so an wie Atmen, das ist irgendwie...
Und man geht in der Regel nach so einer Songwriting-Session ja nach Hause und hat was in der Hand.
Das also stimmt, weißt du, das ist ja eine der schönsten Sachen an der Geschichte.
Du hast ja nie, also das fühlt sich ja nie so an, als ob das so für die Katz gewesen wäre, weil du hast dann ja mindestens hast du einen Song, wenn es gut läuft, hast du ja auch noch ein gutes Demo, ein vernünftiges und damit gehst du nach Hause und weißt, was du gemacht hast.
Genau, bei dem Song war das quasi der einzige, wo es nicht so schön war, weil...
Zeigen wir das Demo? Nein, ne?
Weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, ihr wisst das dann gleich, wenn ihr jetzt Ausschnitte hört, dann... dann habt ihr das gehört und dann werde ich gleich was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall, den Song habe ich auf dem Weg zu so einer Art Songwriting-Kurs
Masterclass,
oder Masterclass,
ne? Heißt das ja neudeutsch.
Und zwar am zweiten Tag. Also ich hatte quasi dieses Miu Songwriting ein paar Mal gemacht und hatte irgendwie ein super Gefühl dabei und hatte dann einen Tag bei dieser Songwriting-Masterclass und das war total inspirierend, da waren total tolle Leute.
Vielleicht kann man an der Stelle mal die Leute von Rock City und Andrea grüßen.
Oh, auf jeden Fall.
Die das ja zusammengestellt haben und da eigentlich echt eine coole Masterclass gemacht haben. Und man hört ja von eigentlich allen Leuten, die da mitgemacht haben, wie happy sie damit waren und wie cool sie es fanden.
Mhm. Also auf jeden Fall riesen Shoutout raus an Rock City, an Andrea und aber auch das ganze Team. Also ich glaube, in dem Fall war jetzt... Also Andrea ist immer wichtig, aber das hat eine ganze Truppe von Leuten von Rock City gemacht. Dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, dass die das alle super gut gemacht haben und zwar auch wirklich auf jeder Ebene. Also die Leute waren so toll zusammengestellt. Das hätte man nicht viel besser machen können. Die haben neulich, Reinhold von Rock City hat, glaube ich, neulich mal Feedback so abgefragt und irgendwie, da konnte ich auch nur sagen, das war toll, das war toll. Also deswegen weiß ich das noch, weil, und jetzt kommt der Clou, das ist nämlich dieses Jahr wieder.
Stimmt.
Ja. Und ich, also ich hoffe,
und man kann sich, glaube ich, noch bewerben, wenn der Podcast früh genug rauskommt, dann ist es an dieser Stelle sogar ein Hinweis, dass man das machen sollte.
Ich glaube, es geht sowieso erst ab Ende August kann man sich erst bewerben.
Okay.
Und das war wirklich toll, weil da waren zum Beispiel Leute wie Frank Ramon und ich glaube Matthias Hass heißt sein Kollege. Und die haben ganz viel so Roger Cicero und Annette Louisanne gemacht und sind so ein total tolles Paar aus Texter und Musiker. Das war toll. Michel Lennart war da. Und ich glaube, da war so ein Kurs und da weiß ich leider, ich glaube, die Dame hieß Hilde Kappes, aber ich weiß es nicht mehr. Und das war so ein typischer Faktor von, ich dachte, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Also das ging nämlich los, man sollte so bunt in einem Raum durcheinander wuseln und einfach ein Geräusch seiner Wahl machen. Irgendwie sowas.
Ja, das klingt für jemanden, der nicht so damit sozialisiert ist, manchmal zu doll nach Waldorfschule, ne? Gleich so direkt, so wenn
ich
man
sagt,
so, boah, man hat vielleicht nicht so Bock da drauf. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist erstmal so die Hemmschwelle, erstmal ein Geräusch machen, das ist vielleicht manchmal nicht so geil.
Genau, und auch so sich, oder alle Leute, die man begegnet, in die Augen gucken und so. Das sind ganz viele Sachen, die ich so als, weiß nicht, so ein bisschen gesellschaftsscheu, so, wo ich sagte, oh, das ist mir richtig unangenehm. Also ich finde auch immer schon so eine Körperlichkeit unangenehm, wenn ich keine Gitarre habe. Also so, wenn ich da irgendwo bin und ich fühlte mich sehr ausgeliefert. Aber irgendwie hat dieser ganze Kurs, ich habe auch gemerkt, es geht vielen so. Und dann haben wir angefangen, so jemand hat zum Beispiel einfach dümm, bedümm, bedümm, bedümm. Und dann kam ein anderer, ich habe quasi dümm gemacht und dann hörte man bap, bap. Okay, lustig. Okay. Und irgendwann war in diesem Raum eine Menge Gewusel, aber auch wirklich so, da war eine Menge Musik. Und wir haben dann noch ein paar Spiele und so in der Richtung gemacht. Und das irgendwie hatte das halt auch dazu geführt, dass die Gruppe sich schon total nah war. Und dann war dieser ganze Tag so unfassbar toll. Und ich saß dann lustigerweise auch, weil ich dann da Steffen wieder getroffen habe. Steffen Hefeling.
Ja, Steffen.
Es gibt immer nur Shoutout an und Liebe für Steffen. Man kann sich das dann, glaube ich, echt so vorstellen, dass ich dann neben Steffen saß, der dann ja eben hinterher auch beim Miu-Album ganz viel mitgemacht hat.
Ja, geschrieben, co-produziert und eine Seite gemischt vom Doppelalbum.
Mhm. Und lustigerweise saß sogar vor mir auch noch Jim Button, die dann auch später beim Miu-Album ich sage immer Miu-Album, es ist irgendwie logisch, dass es das Miu-Album ist. Aber die hat auch einen Song mitgeschrieben. Es waren total tolle Leute. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Kleine Glosse am Rande. Gab es zum Beispiel einen netten Herrn von einem Musikverlag. Ich sage jetzt einfach nicht wer, weil ich nicht weiß, ob ihm das recht ist, wenn er so offen. Der einiges so erzählt hat, was doch so, wo ich dachte, ui, das sind aber ganz schöne Insights so ins Musikbusiness. Aber ich fand, er hatte auch ein tolles Statement, was ich seitdem immer mitnehme. Er sagt, er hatte auch mal eine super Band und die haben alles richtig gemacht, aber am Ende hat der Konsument versagt. Fand ich irgendwie, ist einfach...
Als du das erzählt hattest, fand ich das auch irgendwie sehr tröstend, weil einem wird als Künstler oder Musiker ja sehr viel erzählt, was man machen muss, was man besser machen muss und so weiter. Und ich weiß viele Dinge, die ich persönlich auch noch besser machen kann. Aber wenn man dann manchmal so denkt, so, oh, jetzt habe ich alles gemacht, was ihr gesagt habt und ich befolge alle Ratschläge und gebe mir echt Mühe und dann reicht es für irgendwas doch nicht, dann wünsche ich mir, dass ich vielleicht irgendwann einfach das Selbstbewusstsein habe, irgendwann mal zu sagen, okay, war nicht meine Schuld. So, weil manchmal macht man sich ja doch als Musiker echt viele Gedanken. Aber so weit wird es überhaupt nicht kommen, weil ihr werdet wahrscheinlich das Album ja alle vorbestellen. Das werde ich hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das kann man machen, ich verlinke euch das immer. Ich glaube, wir wollten aber gar nicht nur über die Songwriting-Class sprechen, sondern vor allem auch, wie du auf die Idee für das Stück gekommen bist. Denn die Songwriting-Class war ja sozusagen nur das Drumherum. Und auf dem Weg dorthin hast du eigentlich auf einer Mini-Autofahrt das Lied geschrieben mit einer Sprachnotiz, richtig?
Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass in dem Wochenende, insofern bin ich da wirklich jedem total dankbar, also der bei diesem Workshop war, dir natürlich auch, da ich hatte, glaube ich, das Gefühl, und das beschreibt ja eigentlich auch das ganze Songwriting, dass auf mich hat so viel eingetrommelt quasi. Zum Beispiel, ich glaube, dass Michel Lennart irgendwann erzählte, dass nicht alles klappt, was sie macht. Mhm. Und dann erzählte sie irgendwann, ja, aber das gehört halt auch dazu. Und dann sagte sie, es gibt doch dieses Sprichwort, getting lost is part of the journey.
Ja.
Und das ist im Prinzip schon der erste Satz von dem Stück. I'm searching for a way to get lost. Weil ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie ein spannender Zustand, dass man als Musiker so oft, oder vielleicht auch sonst als Künstler, manchmal, wenn man zu strukturiert wird und wenn man so professionell wird, dann ist dieses Verlorengehen, sich auch fallen lassen.
Das Spielerische.
Ja.
Ja.
So, und dieses getting lost is part of the journey. Es klang so mega einfach.
Ja.
Und ich dachte so, ja, ich glaube, das ist ein zeitgeistiges Problem. Das ist für viele gar nicht mehr so einfach.
Ja.
Und ich glaube, dass sie auch davon erzählt hat, dass sie so eine Faszination gerade davon hatte von... Da ist auch ein Lied später erschienen. Ich weiß aber nicht mehr von welcher Künstlerin, was irgendwie mit Seed und.
Von Aurora, glaube ich.
Das könnte sein, ne?
Ja, mit der hat sie viel gemacht.
Also, sie hatte auf jeden Fall so beschrieben, dass das so eine Obsession von ihr war im Songwriting, das Wachsen von Pflanzen zu haben. Und wenn man so guckt bei mir, dann merkt man, okay, ich habe meinen eigenen Weg gesucht, aber ich war angetriggert von diesem, wie hart wir arbeiten, dass es einfach aussieht. Dass es gar nicht so einfach ist, einfach mal ja so sich so irgendwo zu verlieren, um dann wieder irgendwo anders hinzukommen. Und ich war angetriggert von diesem Experiment, wo wir so
von
im Kreis
dem Geräuschelaufkurs.
Genau.
Ja.
Und dann kann man sich wirklich für das so mal düm, tschack, düm, tschack. Und hab dann so Textzeilen und ich fand es irgendwie cool, auch so. Ja, dieses Easy-Ding und ich war halt auch genauso drauf. Also das heißt, ich hatte noch die Probleme auf der einen Seite, aber dieser Workshop hatte mir schon so viel Rückenwind gegeben, dass ich dieses Gefühl, also dass ich gleichzeitig noch die Problemstellung, aber auch schon dieses Gefühl hatte von alles ist einfach. Und und so schrieb sich dieses Lied super schnell und praktisch von alleine. Und ja, wir haben das, vielleicht kennt ihr zu diesem Zeitpunkt schon Ausschnitte aus dem ersten Demo, weil wir haben alle Demos sehr, sehr ernst gemacht. Und bei dem Demo war das so, dass ich das sitzend im Bett nur mit einem Laptop, aber auch ohne Instrumente.
Nur mit der Tastatur.
Genau, also man bei einer MacBook-Tastatur, kann man, wenn man so Tastenkombination, ich glaube Apfel K oder so,
dann kann man sich so eine Klaviertastatur,
eine Keyboard-Tastatur anzeigen lassen, auf den normalen Tasten des MacBooks spielen. Und damit habe ich das ganze Demo gemacht.
Das ist jetzt nicht besonders komfortabel, ne? Also jemand, der vernünftig Klavier spielen kann, der fühlt sich irgendwie verloren, wenn er auf den Buchstaben G drückt und dann soll halt auch ein G kommen.
Und ich hatte auch für dieses, was ich vorstelle, der Bass ist ein Boom und die Gitarre ist ein Chuck. Dann für das Chuck hatte ich eigentlich auch nur einen Gitarrenton und den musste ich dann auch immer verschieben, also in der Tonhöhe und so. Das war alles sehr... Oder ich habe auch noch mal irgendwann eine Gitarre durchs Laptop-Mikrofon eingespielt. Es war wirklich schlecht. Und in meiner Vorstellung, in meinem Kopf klang der Song halt schon wie so, oh, da ist so alles drin, Block Party, The Roots, D'Angelo, Jackson 5, Prince. Und wenn man es genau nimmt, vielleicht nicht mal das hört, meine erste Assoziation, als ich dann so ein bisschen rauskam, war, okay, scheiße, das klingt ein bisschen wie Afro Man, because
der Gartei. Ja, das war
und es klang auch überhaupt nicht gut. Und das war erstmal problematisch, aber zum Glück war Miu an einem Punkt, wo sie meinte, nee, ey, der Song, der hat irgendwas.
Der Song war ja halt auch der Song. Also man wusste halt ab dem Zeitpunkt, also ich, ganz ehrlich gesagt, ich war mit dem Demo jetzt auch, ich war davon nicht so begeistert, weil ich halt auch diese Afro-Man Because I Got High Assoziation hatte. Aber ich konnte halt hören, dass es ein super gutes Lied ist. Und dass das eher eine Frage des Arrangements war und dass man dann vielleicht sagt, okay, vielleicht müssen wir das mit echteren Musikern als der Logic-Tastatur mal ausprobieren, in einem Raum gemeinsam und das zum Leben erwecken. Und das war es ja dann am Ende auch. Wir haben im Januar diesen Jahres haben wir Arrangement-Proben im Tonhotel gemacht und hatten da über 5 Tage lang mit ganz vielen Musikern so die Songs mal so auf Herz und Nieren geprüft und auch mal in echt gespielt und geguckt, wie Demos klingen. Und ich weiß noch, dass wir bei Easy dann gesagt haben, okay, das ist das Demo, so soll es aber nicht wirklich klingen. Und wir müssen mal überlegen, was wir daraus Geiles machen können. Und dann haben wir, hast du lange zusammen oder haben wir gemeinsam mit Daniel Stritzke, dem Bassisten?
Ja, genau, also mega Shoutout zu Daniel. Mit dem hatte ich ein paar Sachen mal gespielt und mir war so klar für alles, also ähnlich wie Fabio Niehaus,
ja,
den haben wir, glaube ich, schon mal beim Speechless-Podcast, ja, erwähnt. Das sind so, es waren für mich zwei Typen, wo ich total wusste, dass die uns so helfen können oder, also, dass ich, wenn ich mit denen gespielt hatte, dass die auch, dass die eigentlich als Menschen auch dafür gesorgt haben, dass andere Leute auch, mhm, es leichter haben. Und zum Beispiel Daniel Stritz gespielt so toll Bass und eben auch so urban Jazz und Funk Soul, dass ich total wusste, okay, mit meiner gurkigen Bassline, wir spielen sie nochmal kurz ein.
Ja. I'm searching
for a place. Da ist es irgendwie schwierig. Und ja, wenn wir, dann haben wir uns einfach hingesetzt, kurz mit Gitarre und Bass, und haben einfach mal so Basslines ausprobiert und auch ein bisschen. Uns war schon klar, dass wir eine große Bassline wollten. Also, dass wir so ein bisschen, ja, auch an. Ich weiß gar nicht, ob es so ein bisschen, ob wir auch so an Bernard Edwards von Chic gedacht haben oder an James Jamerson und andere Leute. Es war aber irgendwie schon, aber es war auch für mich irgendwie, ich war da auch so ein bisschen festgefahren. Daniel hat es wieder, das, wie viele Musiker auf dem Album, dann halt super leicht gemacht. Das war so ein easy Prozess halt. Und dann haben wir den Song gespielt und plötzlich war der Song
fertig.
Total und dann, fertig
und voll das Party-Ding, alle waren gut drauf. Wir haben, in dem Stück sind ein paar Shouts drauf. Vielleicht zeigen wir diesen Shout-Teil nochmal. Das ist so der kleine, ja, so dieser kleine Partychor. Und der Chor, den man da hört, zum großen Teil, ist der tatsächlich auch noch aus dem Tonhotel. Und der Text, den ich singe, ist I paid my dues. Und der Witz, der dann irgendwann mal so gekommen ist, war, dass...
ist auch Stritzke.
Auch Stritzke gewesen?
Ich glaube schon.
Lustig, also
ich glaub,
dass der das... Ja, ja, also I paid my dues und dann sollte es ja mal so eine Antwort werden und dann kam so, she paid her dues. So. Und das ist tatsächlich auch drauf geblieben. Und dadurch, dass der Chor auch so wild gemischt war und der Raum dafür so gut war und so viele Leute da waren, haben wir tatsächlich auch die Stimmen aus den Arrangement-Proben größtenteils in der fertigen Aufnahme auch drin gelassen. Und ich finde, das ist so mein kleiner Teil, wo ich immer ganz glücklich und rührselig werde, weil der erinnert mich so ein bisschen an diese Parts, wo, also das soll jetzt überhaupt nicht lustig klingen, aber ich verbinde damit so ganz viele Kindheitssachen mit, so als Stevie Wonder und Michael Jackson und so weiter Gast waren in der Sesamstraße und die machen da halt auch irgendwie mal so geile Sachen mit so bunten Tierchen und so. Oh, das, und alle rufen und alle sind gut drauf, das ist irgendwie so mein persönlicher Sesamstraße-Moment. Klingt ein bisschen peinlich, aber irgendwie erfüllt mich das.
Gibt auch da noch einen lustigen Fun-Fact zu, dass Nina hat natürlich alles richtig gesungen, aber wir Jungs im Chor, wir mussten ja dabei auch noch Instrumente teilweise spielen und so. Da, wo Nina singt, I won't back down, haben wir I won't get down gesungen, was natürlich Quatsch ist. Was aber, das, wo, wenn man jetzt aber sehr genau hinhört, wollten wir halt diesen Vibe haben von, so wie wir das halt...
Von dem Demo, wie also wir, wo wir es arrangiert haben.
Wie wir das
haben,
halt das erste, ja, Mal gesungen haben, wie wir es halt mega lustig finden. Aber wir haben eigentlich alle ein Wort falsch gesungen, also ja, nur die Jungs. Und wenn man jetzt guckt, wenn man genau hinhört, dann kann man das noch raushören, dass das Wort theoretisch noch da ist, aber einfach Alexander Klauk...
und du.
Und ich, eben, ja, so, wir haben dann nochmal schnell hinterher,
ja,
also im Studio Nord, als wir irgendwann mal Zeit hatten, haben wir es nochmal drüber gesungen, immer super deutlich, back. Und das so oft, so dass es jetzt so ist, also wenn man es hören will, dann hört man, dass wir es eigentlich falsch singen. Aber wir haben so viele Richtige darüber geschichtet, dass ich hoffe...
Ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann hört man das nicht. Aber jetzt wisst ihr das ja alle.
Ja. Ich finde, bei Easy kann man sowieso auch jetzt noch irgendwie, also es gibt viele lustige Geschichten. Man kann auf jeden Fall aber noch krasse Leute loben.
Genau, das wäre jetzt auch so mein Thema. Ich glaube, man müsste noch mal so ein paar Sachen hervorheben. Ein paar Mal schon erwähnt wurde, weil derjenige auch den Songs oft noch ein weiteres Gesicht verliehen hat, ist Lutz Krajenski. Und der hat auch für dieses Stück die Bläser arrangiert. Die, finde ich, das Feeling von dem Song auch einfach so super geil aufgenommen haben und ohne, dass die sich mit dem Gitarrenmotiv ins Gehege kommen und so weiter und das einfach noch super schön ergänzen. Mhm. Und Lutz hat auch die Orgel für das Stück gespielt und ich weiß, dass wir Lutz gefragt haben, so, ja, hast du vielleicht Lust, Orgel auf dem Lied zu spielen? So, ja, ich guck mal, ich mach das irgendwie nächste Woche. Und dann kommt da so eine Datei an und man öffnet die und dann sind da irgendwie 5 super geile Orgelspuren und wir wussten überhaupt nicht, welche wir nehmen wollen, weil alle schöner, also jede war schöner als die andere.
Wir könnten jetzt eigentlich...
Jetzt könnten wir eigentlich fünf Orgelspuren...
Ich blende euch jetzt einmal hier den krassen Orgelmix. Ich habe nämlich einen Mix von Easy mal gemacht. Und da habe ich das Best of Orgeln drin. Das heißt, immer, also ich habe eigentlich aus allem, was Lutz gemacht hat, dass ich wusste, dass wir die nicht immer drin haben können, weil aus irgendeinem Grund haben die Leute gesagt, man muss auch den Gesang noch hören.
Was?
Aber es ist wirklich möglich, nur coole Momente von Lutz zu nehmen und damit, ey, weißt du, was wir einfach machen? Am Ende von dem Podcast spielen wir nicht den fertigen Mix.
Sondern den mit der Orgel?
Wir spielen einfach einen Mix raus mit super viel Orgel, zumindest ein bisschen. Also oder wir machen das jetzt. Aber weiß ich nicht. Das werden wir sehen, wenn wir das hinterher zerschnipseln oder du das zerschnipseln, ja. und das dann rauskommt. Aber Lutz ist auf jeden Fall richtig krass, weil ich saß da und ich hatte so das Gefühl... Okay, das ist überirdisch, wie gut der Orgel spielt. Und das war ja nicht so, dass er sich jetzt tagelang vorbereitet hat, sondern er hat einfach gespielt. Klar, dass ich auch mal einmal verspielt. Aber es war so ein Verhältnis von, ich verspiele mich einmal, dann spiele ich 20 Sachen, wo wir wirklich das Problem hatten von, okay, wie entscheidet man das jetzt? Das ist alles so toll. Und das kann man jetzt in der Produktion noch gar nicht abbilden. Also so, das ist wirklich so, die Orgel ist dezent, sie ist da, aber die ist so unfassbar gut eigentlich, also so
viele schöne Licks.
Genau, also, aber wir hatten natürlich auch schon zwei Gitarren, ja, Bass drauf, genau. Noch eine andere flächige Orgel, das Rhodes und eben auch viele Gesänge und aber es ist ohne weiteres möglich, diesen Song einfach, also ja, man hätte auch ganz, ganz viel noch mehr Orgel reinmachen müssen, dann hätte man vielleicht andere Instrumente streichen müssen.
Ja, aber das wollten wir dann auch nicht. Ich glaube, was wir jetzt auch noch erwähnen können, denn sozusagen die Kirsche auf der Torte war dann, als das Lied sozusagen eigentlich fertig war, auch mit Lutz Orgel. Und dann kam die Frage, was machen wir noch, um den Partyfaktor am Ende des Liedes zu erhöhen? Und da gab es in Hamburg nur eine Antwort drauf. Und die hieß... Christian Gastel,
auf jeden Fall. Ja.
Er steht in den Credits auch als Partysax drin. Ich habe ihn so reingeschrieben.
Das ist das einzig Richtige. Also, wenn man einmal den Gesamt-Disney-Katalog von Ariel zu keine Ahnung was, einmal sehr gefühlvoll mit Saxophon hören will, dann muss man einfach nur Christian Gastel googeln. Das ist wirklich so, der spielt mit so viel Gefühl, aber eben auch halt mit so viel, also so viel Partygefühl. Wir haben aus Spaß mal mit einer Coverband, wo er zu Gast war, haben wir Careless Whisper gespielt von George Michael. Ja. Er hat das nicht nur gefühlt, es war, als wäre er dieses Lied und er, also als hätte das nie jemand anders gespielt.
Ihr meint ja doch, dass die Leute auch alle durchgedreht sind.
Die Leute sind,
ne?
Komplett ausgerastet. Und der Christian Gastel hat halt auch einfach diese Qualität, sich so... Wenn du denkst, es geht nicht mehr höher, dann schraubt er sich noch 3-4 Töne höher. Ja. Und das hört man so. Und auch da, wir konnten jetzt gar nicht so viel von ihm einbauen, aber es war auch so mega unkompliziert. Ich weiß, als ich noch einkaufen war, hat ihm das Lied geschickt. Er so, ja, ich habe dir jetzt mal ein paar Sachen rumgeschickt. So, da ist eigentlich schon ziemlich viel los in dem Lied. Ich habe jetzt versucht, da noch irgendwie drüber oder in irgendeine Lücke. Es gab aber keine Lücken. Und er hat es aber genau richtig gemacht. Und er war auch gar nicht böse, dass wir halt nur so ein paar Quietscher und kleine Sachen von ihm nehmen konnten, sondern... Er hat halt gesagt, okay, geil. Okay.
Aber es macht auch wirklich dieses Partygefühl am Ende nochmal aus. Also es war total richtig und wichtig, dass Christian da noch drauf gespielt hat.
Und Cameron spielt auch. Also spielt auch ein paar Licks. Also eigentlich spielen alle so ein bisschen durcheinander. Ja. Ein paar Gitarrenlicks von mir.
Cameron Boomer ist der Posaunist und er kommt aus Australien. Und wichtig ist, dass er Boomer heißt und nicht Puma, weil überall steht bei Autocorrect dann immer, dass er Puma heißen würde. Deswegen
ich dachte, er heißt wirklich Puma.
Nein, er heißt nicht Puma.
Echt nicht?
Nein. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt genug über das Lied gesprochen. Wir müssen nochmal in uns gehen, ob wir die Orgelversion oder die echte Radioversion euch zeigen. Das markiere ich wahrscheinlich einfach in den Beschriftungen dann, welche ihr jetzt gerade hört. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy. Easy. And I'm working so hard to make it look easy, to make it look easy, easy, easy. And I paid my dues, I'm acting cool, I won't back down, I'm standing strong. I'm acting cool, I won't back down. Das war's für heute mit Modus Mio. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Außerdem denkt daran, am 4.10.2019 kommt mein Album Modern Retro Soul raus und als unabhängige Künstlerin würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr euch das Album schon mal vorbestellt. Bis bald!
Easy. That's right.